Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hallo zusammen. Wie ihr ja wisst, bin ich ein großer Fan von Paartherapie und empfehle meinen Klientinnen und Klienten, das auch, wenn möglich, proaktiv in Anspruch zu nehmen. Also nicht nur erst dann, wenn der Haussegen völlig schief hängt, sondern auch dann, wenn man sehr happy ist. Da lässt es sich nämlich besonders gut und viel, viel offener über heikle Themen sprechen. Hört deshalb unbedingt mal bei die Paartherapie mit Coach Erik Hegmann rein. In echten Therapiesitzungen sucht er gemeinsam mit echten Paaren nach Lösungen für ihre Beziehungsthemen. Nach der ersten erfolgreichen Staffel sind nun 6 neue Paare dabei. Sie bringen Themen mit, wie sie wohl jeder ansatzweise schon einmal in seiner eigenen Beziehung erlebt hat. Was tun, wenn die Eifersucht zu groß oder das Vertrauen zu gering wird? Wie verzeihe ich, wenn der Partner fremdgegangen ist? Wie finde ich zurück in die Rolle als Liebende, wenn ein Neugeborenes Zeit und Nerven raubt? Spannend, oder? Kennt ihr auch? Ich auf jeden Fall. Neu findet ihr das Format Die Paartherapie mit der 2. Staffel in der ARD Audiothek. Erik Hegmann berät im Podcast reale Paare mit echten Problemen und zusätzlich gibt es konkrete Lebenshilfen in allen Beziehungsfragen. Hört rein, ich kann es nur empfehlen. Alle weiteren Infos findet ihr im Linktree in den Shownotes.
Sex kann ja was super Schönes sein mit einer Person, die man mag und die einen und den Körper auch mit wertschätzt und auch als Person. Für mich hat das sich immer angefühlt wie eine Reduktion auf meinen Körper. Also, dass nicht ich gewollt werde. Und je öfter ich Sex hatte, teilweise auch, desto weniger habe ich mich selber gemocht. Desto wertloser habe ich mich gefühlt.
Release, der Therapie-Podcast mit Dania Schifftan. Eine Produktion von Auf die Ohren.
Hallo Jasmin, danke vielmals, dass du heute meine Gästin und meine Patientin, Klientin bist und hierher kommst. Ich sehe, dass du es dir schon schön gemütlich gemacht hast. Hallo, wie geht's dir? Wer bist du und was ist dein Anliegen?
Hallo, ich bin Jasmin, das hast du ja gerade schon gesagt. Danke, dass ich bei dir diese Stunde quasi habe, diese Therapiestunde. Mir geht's so mittelmäßig, ich bin ganz aufgeregt. Und das Thema, das ich mitgebracht habe, ist, dass es mir manchmal an Selbstkontrolle fehlt, wenn es so zwischen Vorspiel und dem penetrativen Sex, sage ich jetzt mal, zum Sex dann kommt. Und ich manchmal so den Moment verpasse, um zu sagen, so, man sollte hier vielleicht mal auf Sicherheit und Gesundheit achten, im Sinne von, lasst uns mal ein Kondom holen. Und da dann auch eher so ein risikobereites Verhalten verfalle. Genau.
Also du hast dann, wenn ich es anders formuliere, auch ein Stück weit Freude und du ziehst was draus aus diesem risikohaften Verhalten.
Also in dem Moment ist es wie so ein Gedanke von, ja, scheiß drauf, während ich mich im Nachhinein darüber halt total ärgere, wenn es zu sowas kommt.
Ja.
Ne? Weil ich mir denke, dass das, haben wir ja alle in der Schule gelernt, nicht gut ist. Also Krankheiten, eine ungewollte Schwangerschaft, eine ungeplante Schwangerschaft. Und dann sitzt man so einen Monat lang da als Frau, denke ich mal vor allem. Also bei mir ist das zumindest so und denkt sich so, boah, hoffentlich bin ich nicht schwanger von beispielsweise jetzt einem One-Night-Stand oder meiner Freundschaft Plus oder mit wem auch immer man zu dem Zeitpunkt was hat und wartet so auf seine Periode und hofft, dass es unbedingt passiert.
Und gehst du dich dann auch testen? Also ich sage jetzt gegen Geschlechtskrankheiten.
Ja, tatsächlich mache ich das.
Das heißt, dort wartest du dann auch auf irgendwelche Ergebnisse und bist dann unruhig oder wie müsste man das Gefühl sagen?
Ja, also ich kriege dann schon manchmal so, also ich tendiere halt auch dazu, mich manchmal in Dinge reinzusteigern und mir zu denken, dass ich was ganz Besonderes bin und zu den wenigen Prozent gehöre, die dann halt tatsächlich irgendwie was erwischen. So, es kann ja vorkommen. Mir ist das Gott sei Dank noch nie vorgekommen.
Ich glaube, das ist halt genau sehr wichtig rauszuheben, dass es nicht oder anscheinend nicht dran liegt, dass du irgendwie ein bisschen unbedarft bist und halt ein bisschen dumm bist oder ein bisschen nachlässig bist, weil nur, sondern nee, es ist da irgendein System in dir am Laufen, was trotz vieler negativer Konsequenzen das irgendwie nicht hilft in dem Moment. Also wenn man da, glaube ich, manchmal von außen drauf guckt oder irgendwelche Kollegen, Kolleginnen drauf gucken, die sagen, naja, also denk doch einfach nur mal drüber nach. Und so einfach ist das einfach nicht mit der Psyche.
Ja, also ich merke auch in den Momenten, also ich bin ja schon in der Lage, irgendwie Gedanken zu fassen, aber es ist halt so überhaupt nicht rational. Und ich habe ja unter anderem auch eine Borderline-Persönlichkeitsstörung und weiß auch, dass ich in anderen Bereichen meines Lebens auch so dieses, das gehört ja dazu, in der Diagnose so diese Risikobereitschaft irgendwie habe, aber halt eher auch in Form von etwas spüren zu wollen oder auch als Form von einem selbstverletzenden Verhalten. Bei mir ist es auf alle Fälle so, dass, als ich meinen Freunden das halt eben erzählt hatte oder auch Verwandten, dass ich mit Borderline diagnostiziert wurde. Die Diagnose liegt jetzt ungefähr ein Jahr zurück.
Erst,
genau. Es wurde bei mir relativ spät festgestellt. Also ich bin schon seit 5 Jahren tatsächlich in Therapie.
Und wie alt bist du?
26.
Also seit 21 in Therapie, aber erst seit 25 die Diagnose. Schon heftig. Also der größte Teil von deinem Leben hast du die Erlebnisse der Diagnose schon, aber hast keinen Namen für das, was du erlebst.
Genau, und für mich war das halt eine unglaubliche Erleichterung, als ich dann diese Diagnose eben auch bekommen habe, weil ich mir auf einmal mich selber besser erklären konnte. Aber hatte natürlich dann auch diese typischen Reaktionen von, hä, du verletzt dich ja nicht selber, also körperlich, so dass man das visuell sieht. Aber ich habe dann auch immer versucht zu erklären, weil das ist mir früher nie so aufgefallen, dass meine Form von selbstverletzendem Verhalten halt tatsächlich unter anderem auch Sex war, Drogenmissbrauch, also Alkohol und Drogen. Und dass das immer für mich dieser Weg war, um etwas zu fühlen, gerade wenn man sich dann so leer gefühlt hat.
Was auch eine Form von Selbstverletzung dann ist.
Genau, und deswegen ist das bei mir, glaube ich, halt bis heute immer noch nicht so ein rationaler Moment. Also ich hatte auch gemerkt, also inzwischen trinke ich keinen Alkohol mehr, konsumiere keine Drogen, ausgenommen von Gras gelegentlich. Ist ja jetzt auch legalisiert in Deutschland.
Du sagst es auch ganz leise und ein bisschen schnell, darum wir gehen jetzt über diesen Punkt drüber, aber anscheinend ziehst du da was draus, was dir doch noch gut tut.
Ja, also es ist schon eher dann ein bewussterer Konsum geworden. Aber ich merke halt zum Beispiel gerade in Situationen, in denen ich von meinen Gefühlen sehr überfordert bin, dass mein erster Gedanke ist, also jetzt als Beispiel, ich hatte vor 4 Wochen eine sehr, sehr anstrengende Therapiesitzung und bei mir hat sich das Gefühl zum Ende hin nicht aufgelöst. Und ich war auf dem Heimweg und mein erster Gedanke war halt so, okay, ich muss jetzt halt entweder Alkohol trinken, Drogen nehmen oder Sex haben. Und das sind natürlich alles Dinge, die ich in diesem Moment nicht tun sollte. Habe ich auch nicht getan. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich daran auch so gewachsen bin und mir das auch so
und
erklären konnte.
Und dass du es so merkst, oder? Also offensichtlich bist du da schon sehr weit gekommen, dass du es auch jetzt mir so Stück für Stück sagen kannst. Das heißt, du bist dir schon über dich selbst sehr, sehr bewusst. Mega.
Ja, auf alle Fälle. Und ich glaube, das ist das, was Leuten dann auch manchmal so ein bisschen unverständlich ist, wenn ich sage, ich habe Borderline, weil ich doch tatsächlich so im Alltag doch wahrscheinlich so eine Selbstkontrolle ausstrahle, von der ich dir jetzt aber erzähle, dass ich zum Beispiel beim Sex sehr, sehr oft verliere.
Genau. Gehen wir doch gerade zu dem Punkt, weil das ist ja schlussendlich auch dein Hauptanliegen. Magst du mir, damit ich ein bisschen ein breiteres Bild habe, deine Sexualisierungsgeschichte, also einfach so deine sexuelle Vergangenheit, so in vielleicht, was du denkst, ist wichtigen Punkten erzählen?
Ich glaube, so sehr interessante Punkte sind, dass meine Mutter ist nicht in Deutschland aufgewachsen, sondern in Kasachstan und meine Großeltern sind auch sehr religiös.
Welche Religion?
Das ist halt so eher orthodox-christlich. Also ich würde jetzt nicht sagen russisch-orthodox, aber das ist so eine Abspaltung von der christlichen Gemeinde, die heißt Gemeinde Gottes. Die gibt es auch in Amerika. Und es ist schon sehr intensiv im christlichen Glauben verhaftet.
Verstehe ich das richtig? Das sind so sehr rigide Vorstellungen, was auch Sexualmoral anbelangt?
Genau, also man hat keinen Sex vor der Ehe, man hat nur mit seinem Ehemann Sex. Sex ist hauptsächlich dazu da, um Kinder zu zeugen. Ab einem gewissen Alter hat man auch nicht mehr Sex mit seinem Partner, weil das halt alles so im reproduktiven Sinne passiert. Und mein Vater, halt deutscher Mann, der auch eigentlich sehr offen so mit was Männer dürfen umgegangen ist. Und ich bin halt das erste Kind. Meine Eltern sagen immer ein Glückskind, weil es hieß, dass meine Mutter nicht schwanger werden kann. Inzwischen sind wir drei Kinder. Also
drei Glückskinder, mega schön.
Drei Glückskinder, ja, und dann halt auch noch ein Mädchen. Und meine Mutter, die halt selber nicht so viel Erfahrung mit Sexualität natürlich gesammelt hat, für die war das dann damals, also das ist auch so eines für mich der prägendsten Ereignisse. Ich glaube, ich war so 16 und ich hatte was mit einem Freund von mir, also unter anderem auch Sex. Und
also das war dein erster Sex mit etwa 15?
Mein erster Sex war mit 15, aber der Freund, mit dem ich damals was hatte, war nicht mein erster Sex.
Du hattest davor mit wem Sex?
Davor, das ist so das andere prägende Ereignis. Es gab so eine Situation bei mir in der Schulzeit. Und ich wurde auch mit 5 eingeschult und ich war betrunken auf einer Schulparty und das wurde.
Mit 15, nicht mit 5.
Mit 15, ja. Nicht mit 5, genau. Okay. Und das wurde von 2 Klassenkameraden ausgenutzt.
Oh, wow.
Genau. Ja,
also das heißt, du wurdest vergewaltigt?
Ja.
Wahnsinn. Also das heißt, das erste Erlebnis war eine Vergewaltigung.
Ja, also es fällt mir halt auch bis heute total schwer, irgendwie so darüber zu reden, weil also es kam auch alles erst so nach und nach und auch das Bewusstsein dafür, dass das, was mir da passiert ist, nicht etwas war, was ich wollte. Weil ich habe mir selber krass die Schuld daran gegeben.
Ja.
Und das Krasse war halt auch, es haben halt mehrere Leute mitbekommen, dass zwischen mir und diesen 2 Männern was passiert ist. Und bis ich das realisiert hatte, das war Jahre später im Studium, als ich so war, Moment mal, das
war
völlig falsch.
Ja, Wahnsinn. Genau.
Und ich glaube, das ist halt auch so etwas, was halt eben einspielt in diese Persönlichkeitsstörung, die ich dann auch entwickelt habe. Natürlich, das war super traumatisch und ich konnte das nicht greifen. Und wenn ich mich zurückerinnere, so seit ich 16 bin, ich habe erstmal Gefühle nicht mehr gespürt. Also ich bin dann nach Berlin gezogen irgendwann und mein Therapeut meinte damals zu mir, das ist sehr krass, sie fühlen 2 Emotionen, Wut und Trauer. So, und da war halt nichts, weil ich mich, glaube ich, selber auch davor schützen wollte, weil es natürlich dann auch immer noch mehr passiert. Ich war auch in sehr vielen toxischen Beziehungen dann, vielleicht um das unbewusst aufzuarbeiten, ich weiß es nicht.
Darf ich ganz kurz unterbrechen?
Ja.
Wenn du jetzt kurz auf dich guckst, wenn du jetzt das so erzählst, welche Emotionen hast du?
Ich merke gerade, dass ich mich innerlich sehr abschotte. Mhm. Also ich weiß auch, dass ich das erzählen kann, als wäre das nichts.
Ja.
Das habe ich oft bei Dingen, die mir passieren, die total schlimm sind. Oder passiert sind, die total schlimm sind, dass ich das erzähle, als wäre das quasi einer anderen Person passiert. Also,
und ist das gut oder schlecht?
Ich glaube, grundsätzlich ist das schlecht.
Denkst du oder sagen deine Therapeuten?
Denke ich auch. Also das ist auch so ein Thema, an dem ich inzwischen mehr arbeite, weil ich hatte zu meinem Therapeuten auch irgendwann mal vor 5 Jahren gemeint, ich finde Gefühle doof.
Mhm.
Weil
die sind anstrengend, oder?
Genau. Und muss ich ja auch nicht sagen. Also ich bringe halt immer den Vergleich so als Borderliner. Das ist eigentlich total geil, weil es ist so, wie als würden alle Leute so normal bei 120 km/h auf der Autobahn fahren und das ist so der Standard, wo Gefühle gefühlt werden. Und ich rase die ganze Zeit bei 230. Das heißt, es ist ja nochmal super mehr anstrengend, diese Gefühle zu fühlen und auch auszuhalten. Der Grund, warum ich denke, dass ich diese Gefühle inzwischen langsam mal fühlen sollte, ist halt auch, um das Ganze zu verarbeiten. Um auch zu lernen, mit meinen Gefühlen umzugehen, weil ich auch weiß, dass es mir sehr oft auf die Füße fällt, wenn ich nichts fühle, weil ich dann Panikattacken bekomme und diese Gefühle sich doch irgendwie anders einen Weg nach oben bahnen. Also
die
zu deiner Frage.
Die kommen sowieso.
Genau, die kommen sowieso. Also zu deiner Frage, zu, was ich jetzt gerade fühle. Ich merke so, ich mache hier so ein bisschen zu. Also so,
hier ist
so,
bei
so
der Brust.
Sehr genau, hier von meiner Brust mache ich so ein bisschen zu. Aber ich merke auch so in meinem Herzbereich ganz oft so, dass ich da auch Schmerz sehr dolle spüre und halt auch Traurigkeit, vor allem für das 15-jährige Mädchen, dem das passiert ist, und auch für die 26-jährige Person jetzt, die da immer noch durch muss, während andere Leute damit weggekommen sind, ohne irgendwie durch ihr Leben gehen zu müssen und das verarbeiten zu müssen, so wie ich.
Die Diagnose Borderline kann man von ganz vielen verschiedenen Seiten anschauen. Bei Jasmin ist es vor allem entscheidend, wie sie Beziehungen eingeht und wie sie diese aufrechterhält. Also das heißt, Jasmin ist sehr verletzt in ihrer Beziehungsgestaltung. Sie ist sehr krass zurückgewiesen worden und im Stich gelassen worden, schon von ihren Eltern und später auch von Menschen, von Partnern. Und diese Verletzung ist dann auch so groß, dass sie dort immer wieder quasi sehr unsicher ist, was Beziehungen anbelangt, sehr kritisch ist, sehr ängstlich ist oder eben auch ins Gegenteil reinfällt. Das heißt, das Thema Beziehung ist jetzt bei ihrer Form von Borderline sehr prägend und immer wieder eine riesige Herausforderung, quasi schön und sauber zu gestalten, so dass es ihr selbst dabei gut geht.
Und jetzt haben wir beide so ein bisschen die Möglichkeit, weil es war für mich sichtbar, oder? Du hast zwar vom Gesicht her ein bisschen so Anteil genommen an dem, was du erzählt hast. Das sehe ja nur ich, die Hörer schlussendlich ja dann nicht. Aber der Körper wurde immer ruhiger und immer gehaltener und immer quasi stabiler. Und jetzt ist halt so ein kleiner kritischer Punkt, wo du sagen kannst, für heute, ich kenne dich nicht, Danja, das ist mir alles ein bisschen zu schnell und zu viel. Ich bleibe in dem Zustand, weil der kann ja auch ganz viel. Der beschützt dich ja auch mega heftig vor diesen Emotionen. Der tut dir was Gutes. Also das heißt, dass aus meiner Sicht bin ich nicht so radikal wie du. Das muss ich weg. Die Frage ist aber, ob wir trotzdem mal gucken wollen, willst du da ein bisschen rein, willst du ein bisschen in die Bewegung rein, weil möglicherweise dort auch die Antwort dann liegt, genau fürs Thema Sex.
Danja, du darfst.
Kann aber sein, dass du hast am Anfang gesagt, ja, vielleicht kommen dann heftige Emotionen, könnte vielleicht Tränen kommen. Ich sage jetzt sowas wie Risiken und Nebenwirkungen, lesen Sie auf der Packungsbeilage.
Du darfst. Es ist okay, es ist in Ordnung. Also ich kann inzwischen auch damit besser umgehen, wenn mir halt, also wenn dann so extreme Emotionen hochkommen. Deswegen so, wir können da gerne weiter reingehen.
Okay, weil es muss nicht, vielleicht ist ja total smooth und du darfst auch jederzeit sagen, nee, jetzt ist genug, finde ich mega wichtig, immer. Weil ich finde auch wenn man denkt, ja, jetzt habe ich die Gelegenheit, jetzt muss, kann das ja dann im schlechtesten Fall auch in Richtung Selbstverletzung gehen. Dass man dann eben sagt, so, ich muss jetzt da durch, weil ich mir halt gewöhnt bin, überall mit dem quasi Brecheisen, du schmunzelst ein bisschen, das kennst du in dem Fall schon auch dadurch. Aber ich nehme mal die Einladung an und wir gucken mal. Also ich schlage dir vor, erstmal nimm mal den Arm runter von der Lehne. Und genau, beweg dich mal, wenn du kannst, nimm auch das Knie weg vom Stuhl und genau, Füße auf den Boden. Wenn es irgendwie geht, auch nicht überkreuzen. Ich sehe nur einen Teil, aber ich sehe, du bist unglaublich geschickt. Die Danja sieht das nicht. Komm, ich tue auf einem anderen Weg die Füße hoch, die Füße weg vom Boden. Für mich ist Füße weg vom Boden immer so ein Zeichen von, nee, diese Welt ist wahnsinnig gefährlich. Nimm mich da weg. Also jetzt tu mal die Füße auf den Boden, weil vielleicht hilft das, dich ein bisschen zu stabilisieren. Und jetzt anstatt die Arme wegzutun, hast du sogar beide Arme raufgenommen. Lassen wir mal so. Alles gut. Tu sie wieder dorthin. Dein Körper will das gerade.
Nee, ich mach das schon. Also ich möchte mich auch darauf einlassen.
Okay.
Ich habe das gerade gar nicht auch so realisiert,
ja,
dass ich das wieder so gemacht
Spannend.
Habe. Deswegen.
Oder? Unser Körper ist da unglaublich toll. Und jetzt hast du ja, ich sehe das zumindest in Ansätzen, so einen Drachen auf deinem Oberarm und der hat Flügel. Jetzt stell dir mal vor, du hast Flügel an deinem Rücken. Ja?
Okay.
Und jetzt versuch mal, die ganz leicht beginnen zu fliegen. Also die wärmen sich jetzt so ein bisschen auf und die bewegen sich ein bisschen. Und du guckst mal, ob du da deine Flügelchen, die du da unten bei den Schultern hast, weil dort werden normalerweise Flügel angemacht, bei den Schulterblättern, also meine Flügel sind dort angemacht. Du guckst mal, ob du dort ein klein bisschen in eine Bewegung kommen kannst. Ja, ganz genau. Und du brauchst dich gar nicht so anzustrengen, sondern wirklich so einfach mal dieses Bild von deinem wunderschönen Drachen, wenn der dir hilft, zu nehmen und einfach da ein bisschen Flugvorbereitung zu machen. Wie geht's dir damit?
Also ich merke, dass sich so ein bisschen was entspannt. Also ich habe ja vorhin gemeint, dass es so vor meinem Brustkorb so verschlossen ist und ich merke, dass es sich dahingehend gerade öffnet.
Mhm. Also spannend, ja. Wenn du hinten bewegst, passiert vorne was.
Ja.
Okay, und ist das gut oder bedrohlich?
Ehrlicherweise ein bisschen bedrohlich.
Ja. Das ist nämlich so, weil das Halten tut dir einen großen Gefallen.
Ja, also ich möchte auch nicht den falschen Eindruck vermitteln. So, ich bin sehr dankbar, dass mein Körper, weil ich ja auch keine Möglichkeiten hatte, damit umzugehen, damals gesagt hat, so, wir halten das für dich jetzt erstmal drin.
Und während du weiterredest, probier mal mikromäßig weiter zu bewegen. Also du darfst auch, oder Flügel machen ja so. Genau, also so wirklich nach vorne, nach hinten. Wenn du es hinkriegst, versuch mal, während wir weiterreden, du darfst auch eine kleinere Bewegung machen, ganz klein weiter bewegen. Und immer wenn du merkst, du beginnst zu erzählen und es hält an, quasi mit Bewegen, kann ich dir vielleicht mal ein Zeichen machen und dann bewegst du vielleicht wieder weiter. Du guckst mal, wie es dir dabei geht. Und wenn es dir zu viel wird, machst du Pause.
Ah, das ist klar.
Weil wenn du bereit wärst, würde ich gerne wieder zurück in deine Geschichte, aber jetzt ein bisschen mit Bewegung. Weil du wolltest mir dort weiter erzählen, dass als du dann aber dein erstes selbstgewähltes Erlebnis hattest mit deinem Freund, hat deine Mutter auf eine bestimmte Art reagiert. Wie war das?
Genau, also ich war das erste Mal beim Frauenarzt dann auch natürlich mit meiner Mutter und ich hatte danach zu ihr gemeint, dass ich halt gerne die Pille nehmen würde. Und sie meinte zu mir so, warum? Du hast ja keinen Freund. Ach. Und ich wusste halt auch ganz genau so, ich kann meiner Mutter jetzt nicht sagen so, naja, ich habe halt trotzdem Sex, weil das für sie halt was Unvorstellbares war. Und damit wurde das Thema dann halt auch so zur Seite gelegt. Und was ich von meiner Mutter halt vor allem vermittelt bekommen habe, ich meine halt, sie kann das ja auch nicht anders, ihr wurde das ja auch genauso vermittelt. Aber worunter ich dann halt natürlich irgendwo ein bisschen gelitten habe, ist, du darfst erst Sex haben, wenn du in einer festen Beziehung bist oder wenn das halt die eine Person ist. Und ehrlicherweise bin ich persönlich für mich nicht der festen Überzeugung, das war ich auch in sehr jungen Jahren schon, dass es nicht die eine Person für einen gibt und dass ich mich gerne ausprobieren möchte. Ich war schon immer ein sehr individueller Mensch. Das, was du gesagt hast, so dieses mit einer Brechstange durchs Leben zu laufen, so, das mache ich, das ist etwas tatsächlich, was ich schon mache, seit ich Kind bin. So, wenn ich etwas möchte, dann bekomme ich das, dann mache ich das. Also ich laufe dann da mit der Brechstange durch. Aber in dem Fall hätte ich halt vielleicht eine Mutter gebraucht, die mir halt mehr zuhört.
Und also mit Sicherheit. Mit Sicherheit hättest du eine Mutter gebraucht, die mehr zuhört, weil wenn ich mir das so anhöre, dann ist deine Mutter, es geht jetzt nicht um Schuld oder Unschuld, sondern ein Teil davon, dass sich genau diese Heimlichkeiten und diese Spannung weiter aufgebaut haben, weil du musstest ja lügen, du musstest ja hinten durch, du musstest ja auch noch verheimlichen in dem Ganzen, damit du Sex haben konntest, damit du Beziehungen haben konntest, damit du in Kontakt gehen konntest.
Ja, genau. Also es war halt auch so ein bisschen so der Klassiker, den man so aus amerikanischen Teenagerfilmen kennt, also so keine Jungs da haben dürfen oder wenn Junge da war, dann ist die Tür halt offen oder ihr sitzt dann nur am Schreibtisch und immer halt auch so diese Beobachtung von den
Eltern. Diese Kontrolle. Und da sind wir wieder beim Druck von außen. Also da haben wir schon zwei Komponenten von Druck. Dein eigener Körperdruck und dann kommt noch Druck von außen.
Genau, und halt auch irgendwo so ein bisschen dieses, ich passe nicht so ganz mit meinen individuellen Ansichten in die Vorstellung meiner Eltern, natürlich.
Wie geht's dir gerade mit dem Körper?
Es ist so, ich merke, es kommen sehr viele Gefühle hoch. Das ist aber auch gerade okay, weil, also Eltern ist für mich ein, ich liebe meinen Papa sehr und wir haben auch ein besseres Verhältnis entwickelt. Das war eine sehr lange Arbeit und ich merke halt immer so, dass das für mich so ein bisschen klar anerkennen ist, was meine Eltern halt auch in ihren Maßen falsch gemacht haben.
Ja.
Aber dass das manchmal so in dieser Hilflosigkeit, die ich damals empfunden habe, in vielen Situationen auch, was Sexualität angeht, immer noch eine sehr große Wut und Traurigkeit darüber da ist, dass meine Eltern in dem Fall nicht Eltern waren.
Und ich finde es gerade schön, weil ich habe befürchtet, dass dein zweiter Satz ist, ja, aber sie haben ja ihr Bestes getan. Und der kam nicht und ich bin gerade wahnsinnig glücklich drüber, dass der nicht kam. Weil das heißt, du hast doch schon gelernt zu sehen, für dich war es aber wirklich falsch. Du hättest was anderes gebraucht. Die hätten anders Eltern sein müssen.
Sie hätten auf alle Fälle anders Eltern sein müssen. Also ich weiß auch, dass ich noch sehr oft in einer kindlichen Wut immer mal wieder gesagt habe, dass meine Eltern gute Menschen sind, aber vielleicht nicht hätten Eltern werden sollen in Bezug auf mich.
Mhm.
Weil, also mir hat halt einfach vieles gefehlt und das möchte ich mir halt auch selber nicht nehmen, zu sagen, so dass es etwas ist, was mir gefehlt hat. Also wenn wir auch nochmal zu dem Erlebnis zurückgehen, das ich halt eben mit 15 da hatte. Ne? Das war betrunken auf einer Schulparty und wie gesagt, das haben andere Klassenkameraden mitbekommen. Ich glaube, Lehrer auch so am Rande. Und ich war wirklich, das war das erste Mal, dass ich so sternhagelvoll war. Was, glaube ich, eine Woche vor dem 16. Geburtstag ganz normal ist, dass man vielleicht auch mal sternhagelvoll über seine Grenzen geht, weil man nicht weiß, wie viel man verträgt.
Mhm.
Und eine Lehrerin hat mich dann zu einer Freundin gefahren, halt eben mit der Freundin, weil die dann gesagt hat, so okay, die schläft heute bei mir. Und die Freundin hat meinen Eltern Bescheid gegeben und mein Vater meinte, er holt mich jetzt ab und hat mich abgeholt und ich saß betrunken im Auto. Ich war nicht sicher, was da gerade alles passiert ist. So, es war so, jeder, der schon mal krass betrunken war, kennt das ja, dass man da halt irgendwie so Kontrolle verliert. Meine Eltern haben mich zu Hause angeschrien, was mir einfallen würde, mich zulaufen zu lassen und dass das nicht geht. Und ich weiß auch, das war super degradierend für mich in dem Moment, dass ich halt nackt unter der Dusche stand, um klarzukommen, weil ich mich auch nochmal, also weil ich mich übergeben hatte, auch schon in der Schule noch. Und meine Eltern schreien auf mich ein, während ich so nackt unter der kalten Dusche stehe, um irgendwie wieder klarzukommen.
Also sie haben eigentlich so wie ein Militärcamp, die haben dich da voll noch quasi mit all dem, was man auch in amerikanischen Filmen sieht, kalt abgeduscht, um dich quasi nüchtern zu kriegen, nackt, sehr bloßstellend und dann noch anschreien, also quasi von oben runter schreien, auch nochmal sehr entwürdigend.
Ja, auf jeden Fall. Und am nächsten Morgen kam mein Vater dann um 7 in mein Zimmer, hat das Fenster aufgemacht und hat gemeint, wer trinken kann, kann auch aufstehen und dein Geburtstag nächste Woche ist gestrichen. Und dann denke ich mir halt so, in so einer Situation sprich mal mit deinen Eltern darüber, dass du halt erstens einen Filmriss hast und zweitens nicht ganz genau weiß, was in der Nacht davor passiert ist.
Aber den Verdacht hast, dass da was ganz Schlimmes passiert ist.
Ich habe das halt tatsächlich einfach wirklich nicht so ganz realisiert, aber ja. es hat, mein Körper hat sich halt nicht gut angefühlt, logischerweise. Ich glaube, wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte, meine Reaktion in der Situation wäre halt so, ey, was war gestern? Also einmal erstmal nachzufragen.
Ich hätte noch einen Vorschlag.
Ja.
Erst mal in den Arm nehmen.
Ja, das ist ehrlicherweise, jetzt wo du das sagst, das ist ehrlicherweise etwas, was mich ein bisschen bricht, wenn Leute darüber reden, dass ihre Eltern sie in den Arm nehmen.
Genau, und jetzt kommen die Tränen, oder?
Sie wollen hoch, ich finde gerade noch so ein bisschen.
Das ist genau das, oder? Weil was macht man mit einem Kind, was überhaupt nicht bei sich ist, was irgendwie komplett aufgelöst ist, das nimmt man erst mal in den Arm, wenn das Kind das zulässt. Und einfach mal, hey, es ist okay.
Ich bin da. Ich halte dich. Ich schütze dich.
Ja, also.
Atmen.
Ja, ich habe auch gehört zu atmen.
Ja.
Ja, das ist in der Pubertät Umarmung zwischen mir und meinen Eltern sehr viel weniger geworden.
Das wird bei den meisten so.
Ja, also das Witzige ist, dass heute für mich inzwischen eine der heilsamsten Dinge eine Umarmung von meinem Vater ist. Also wie gesagt, wir hatten auch diese Geschichte dann nochmal miteinander aufgearbeitet.
Kannst du dich weiter bewegen und atmen? Weil jetzt haust du wieder ab. Genau.
Ja, genau. Also ich habe mit meinem Vater irgendwann später während dem Studium tatsächlich dann nochmal über diese Situation gesprochen und ihm auch gesagt, was ich mir gewünscht hätte in dieser Situation. Und als ich dann auch realisiert habe, was da alles passiert ist, er meinte halt zu mir so, wieso hast du nichts gesagt? Und ich so, Entschuldigung, wie hätte ich was sagen sollen? Also das war nicht der Raum, um etwas zu sagen.
Man kann sagen, ja, Entschuldigung, wie hätte ich? Oder man hätte sagen können, Mann, also geht's eigentlich noch? Warum ist die Verantwortung schon wieder bei mir, was zu sagen? Du siehst, ich bin komplett neben mir.
Ja, und also angefangen, da hat sich dann angefangen, unser Verhältnis auch zu bessern, also vor allem zwischen mir und meinem Vater, weil er, glaube ich, auch anerkennen konnte, dass da halt einiges auch falsch lief. Ich merke gerade, ich verspanne mich wieder.
Von ihm?
Ja, genau, von ihm, also von meiner Elternseite, nicht von mir. Und das ist auch sehr schön inzwischen, so der Umgang, den wir haben. Deswegen meinte ich gerade auch, dass es mir sehr schwer fällt, über meine Eltern zu reden, gerade weil ich weiß, dass das, also ich möchte nicht, dass Menschen denken so, oh mein Gott, diese gemeinen Menschen, wie konnten sie dieser armen Person das antun, weil ich sehe das halt nicht so. Gleichzeitig sehe ich aber halt auch den Anteil in mir, der halt noch super verletzt ist und sich denkt so, wieso zur Hölle habt ihr mich nicht einfach in den Arm genommen? Wieso habt ihr mich nicht beschützt? Halt auch.
Genau. Und das ist so fies, dass die meisten von uns über Jahrzehnte, auch wenn die Therapie ganz anderes zeigt, etc., immer noch den Wunsch haben, die Eltern zu verteidigen. Immer noch zu sagen, nee, vielleicht war es nicht so gemeint. Nee, sie haben ja was eingesehen. Nee. Also so dieses ständige Hingucken zum anderen. Ich will dir nicht Unrecht tun. Ich will nicht, dass andere schlecht über dich denken, etc. Anstatt bei sich in den Arm zu nehmen und zu sagen, für mich war das komplette Scheiße, die da lief. Mir ging es komplett schlecht. Für mich war es das Schlimmste und ich hätte einfach Menschen gebraucht, die da sind für mich und mich beschützen.
Ja, und das ist halt eben nicht passiert. Und was dann halt auch weitergehend passiert ist, ist, dass ich wollte danach nicht mehr in die Schule. Also wie gesagt, ich habe das irgendwie so vielleicht unbewusst irgendwie gemerkt, aber ich wollte danach nicht mehr in die Schule. Ja. Meine Eltern haben natürlich gesagt, du gehst in die Schule, so, was ist los mit dir? Und ich bin halt montags in die Schule und wurde von allen eine Schlampe genannt oder Schlimmeres. Man kennt das ja auch vielleicht so ein bisschen, wenn man jemandem halt so immer sagt, so du bist dumm, dann denkt die Person das irgendwann.
Ja.
Und ich bin dann halt völlig crazy gegangen, sage ich jetzt mal. Und da hat das Ganze auch so ein bisschen mit diesem kontrollverlustigen, selbstverletzenden, sexuellen Verhalten auch angefangen, weil ich halt dachte so, okay, wenn ihr denkt, dass ich eine Schlampe bin, dann bitte hier.
Hier, ich zeig euch, wie fest Schlampe ich sein kann.
Ja, genau. Also so ein bisschen wie den scharlachroten Buchstaben halt quasi auf der Brust zu tragen.
Ja, und wie so aus der Not eine Tugend zu machen. Also quasi, und jetzt mache ich es mir zur, was mir angetan wurde, mache ich mir zur Waffe.
Ja, genau. Und das war, glaube ich, so ein bisschen unbewusst der Gedanke. Gleichzeitig war das für mich halt, also habe ich mich halt selber super degradiert.
Woher kommt das Wort? Was heißt super degradiert?
Achso, mich selber halt sehr, sehr degradiert in dem Sinne von, so dass ich halt in meinem Leben schon sehr viel Sex hatte und halt auch sehr viel Sex, den ich nicht zu 100% wollte, aus dem Grund heraus, dass ich halt Leuten zeigen wollte, so, ja, ich mache also das, was du sagst, aus dieser Not eine Tugend und ich zeige euch jetzt mal, wie eine Schlampe sein kann. So,
aber
also
was ist das Degradierende? Ich bin gar nicht sicher, weil
also
ich höre was anderes, wie du glaubst, meinst.
Also degradierend war, also ich habe mich selber damit auch runtergestuft, also weil ich meine so, weißt du, Sex kann ja was super Schönes sein mit einer Person, die man mag und die einen einen und den Körper auch mit wertschätzt und auch als Person. Für mich hat das sich immer angefühlt wie eine Reduktion auf meinen Körper. Also, dass nicht ich gewollt werde. Mm. Und je öfter ich Sex hatte, teilweise auch, desto weniger habe ich mich selber gemocht. Desto wertloser habe ich mich gefühlt.
Mhm. Ja, das verstehe ich jetzt. Mhm.
Und das meine ich damit so, es war für mich auch so ein Prozess. Also einerseits wollte ich dieses Ausbrechen daraus, also das, worüber wir auch schon gesprochen haben, mit so, ich gehe hier mit einer Brechstange durchs Leben und ihr könnt mich alle mal.
Mhm. Euch zeige ich's.
Und andererseits hat das halt genau die andere Wirkung, dass ich mich immer kleiner gefühlt habe, immer schlechter gefühlt habe, immer wertloser gefühlt habe, immer benutzter gefühlt habe. Und dass ich halt auch teilweise, nachdem ich Sex hatte, ich habe mich so schlecht gefühlt. Also ich weiß noch, ich stand bei mir in der einen WG, mal glaube ich 3 Stunden saß ich halt einfach unter der Dusche, weil ich mich nicht sauber gefühlt habe.
Jasmin zeigt ein Verhalten, was ich immer wieder in der Praxis sehe. Sie reinszeniert Sexualität und versucht, eine Art wieder gut zu machen, was ihr widerfahren ist. Und sie möchte es sozusagen der Männerwelt zeigen, indem dass sie Sex initiiert, dass sie sich Sex holt und den quasi steuert und beeinflusst. Und gleichzeitig kippt es dann extrem schnell in etwas, was sich für sie dann nicht mehr gut anfühlt und sie sehr drunter leidet.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hallo zusammen. Wie ihr ja wisst, bin ich ein großer Fan von Paartherapie und empfehle meinen Klientinnen und Klienten, das auch, wenn möglich, proaktiv in Anspruch zu nehmen. Also nicht nur erst dann, wenn der Haussegen völlig schief hängt, sondern auch dann, wenn man sehr happy ist. Da lässt es sich nämlich besonders gut und viel, viel offener über heikle Themen sprechen.
Hört deshalb unbedingt mal bei die Paartherapie mit Coach Erik Hegmann rein. In echten Therapiesitzungen sucht er gemeinsam mit echten Paaren nach Lösungen für ihre Beziehungsthemen.
Nach der ersten erfolgreichen Staffel sind nun 6 neue Paare dabei. Sie bringen Themen mit, wie sie wohl jeder ansatzweise schon einmal in seiner eigenen Beziehung erlebt hat. Was tun, wenn die Eifersucht zu groß oder das Vertrauen zu gering wird? Wie verzeihe ich, wenn der Partner fremdgegangen ist? Wie finde ich zurück in die Rolle als Liebende, wenn ein Neugeborenes Zeit und Nerven raubt? Spannend, oder? Kennt ihr auch? Ich auf jeden Fall. Neu findet ihr das Format Die Paartherapie mit der 2. Staffel in der ARD Audiothek. Erik Hegmann berät im Podcast reale Paare mit echten Problemen und zusätzlich gibt es konkrete Lebenshilfen in allen Beziehungsfragen. Hört rein, ich kann es nur empfehlen. Alle weiteren Infos findet ihr im Linktree in den Shownotes.
Nehmen wir vielleicht gerade das Beispiel, hüpfen wir mal dahin. Kannst du mal ein bisschen berichten, wann hat sich's noch gut angefühlt und stark und quasi so, euch zeige ich's und Brechstange und so weiter? Und wo war dann das Gefühl, oh nein, ich bin schmutzig, geht mir nicht gut, ja.
Das Brechstangengefühl war, als ich noch das Gefühl hatte, ich kann entscheiden.
Bis wohin war das, wenn du jetzt genau dieses letzte Erlebnis nimmst?
Ich erinnere mich aufrichtigerweise nicht daran.
Ah, sehr eine gute Antwort. Das heißt, irgendwie passiert dort was, wo du dich einen Teil erinnerst und einen Teil nicht.
Ja, ich würde sagen, vielleicht, vergiss es. Das war eine Sache, die eigentlich so niemand wusste. Also quasi so dass das erste Mal Sex, das ich hatte, wo ich entschieden hatte, also quasi mein das, was ich gerne als mein erstes Mal gehabt hätte, wo ich selbstbestimmt entschieden hatte, da hat es sich noch gut angefühlt.
Okay.
Und ich glaube, es war halt so ein bisschen so dieser Gedanke von, ich hole mir hier jetzt diese Kontrolle zurück, aber dass die...
ja.
Ich muss mich nochmal kurz schütteln.
Alles gut. Atmen,
dass die,
bewegen.
Dass die anderen Menschen, also vor allem Männer, dann gedacht haben, sie können mit mir halt einfach das machen, was sie wollen.
Mhm.
So auch dieses Benutzen, weil ich stehe ja zur freien Verfügung. Und das ist halt, was halt auch danach mir in meinem Leben halt immer wieder passiert ist. Also ich konnte Leute auch nicht wirklich gern haben, also vor allem halt auch Männer nicht.
Mhm.
Weil die mir halt immer irgendwie was angetan haben oder nicht da waren oder mich nicht gesehen haben. Und so oft wie mir übergriffiges sexuelles Verhalten passiert ist, nach diesem einen Erlebnis, ich kann das nicht mal, also ich bräuchte halt, keine Ahnung, 5 Hände mehr, wahrscheinlich noch mehr. Und das war halt immer so eine Kontrolle an eine andere Person geben.
Und du sagst Stopp, wenn es zu viel wird. Und du sagst mir, wenn ich falsch liege. Aber verstehe ich richtig, dass du dann quasi immer wieder reinszeniert hast, okay, ich bin die Schlampe, ich hol mir, was ich will die Kontrolle zurück und du nimmst dir oder du holst dir dann quasi einen Mann, aber quasi relativ schnell kippt es dann in der Interaktion und du wirst benutzt und es wird dir angetan.
Ja, genau.
Das ist ja super, super fies, weil das heißt, du versuchst jedes Mal wieder die Kontrolle an dich zu reißen und dir zu nehmen, was du willst, im Brechstange. Und dort wäre es wahrscheinlich einfach jetzt so ein bisschen als Ausblick, wie so eine Arbeit weitergehen könnte, zwischen dir und mir oder zwischen dir und deiner Therapeutin, deinem Therapeuten. Dort irgendwo gibt es diesen Kipppunkt, wo du die Kontrolle erst nimmst und dann abgibst und der andere übernimmt. Und wahrscheinlich, wenn man das unter das Mikroskop legt, da gibt es irgendein, eben wirklich so wie ein Kippschalter, wo du dann in irgendein Traumamuster reinfällst, in ein weiteres, und dann rausziehst, ich wurde benutzt.
Ja, also ich muss sagen, dass ich inzwischen nicht mehr so häufig das Gefühl habe, benutzt zu werden. Also wie du ja auch am Anfang gesagt hast, bin ich ja schon sehr, also recht reflektiert, was so dieses selbstverletzende Verhalten angeht.
Mhm.
Aber jetzt, wo du das gerade gesagt hast mit diesem Traumaschalter, der umkippt. Ich habe gerade sowas wie eine, Gen Zler sagen, Situationship. Es ist eine Situation. Also es ist wirklich, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes.
Mhm.
Wenn ich daran denke, also ich war auf Besuch bei ihm übers Wochenende und wir hatten Sex, natürlich.
Natürlich und ist, weil du immer Sex mit ihm hast, wenn ihr euch seht. Das ist wie eine Regel.
Nee, also die letzten 2 Tage von meinem Besuch hatten wir auch kein Sex, okay, und nur gekuschelt. Also das ist...
Das geht auch schon?
Das geht auch schon. Also ich merke schon, dass ich da irgendwie so dieses Bindungsverhalten habe, jemanden an mich zu binden durch Körperlichkeit. Da gab es so diesen Moment, wo ich gedacht habe, wir müssen jetzt ein Kondom holen.
Ja.
Und ich habe das gedacht, also es war ein Gedanke, aber ich habe es nicht ausgesprochen.
Ja.
Also ich habe ihm da halt die Kontrolle gegeben, das zu entscheiden. Er hat auch ein Kondom geholt. Danke.
Aber
an
er hätte
Mann.
Auch keines holen können. Also wenn er nicht eines geholt hätte, du hättest nichts gesagt.
Ja, genau. Also es ist halt vielleicht auch irgendwie sowieso, ich kriege in dem Moment irgendwie verbal nichts mehr raus.
Also jetzt trotzdem, oder? Weil wir schon fast am Ende sind.
Ja.
Ich vermute, du denkst gerade quasi 5 Minuten zu spät. Also... Was mich mega interessieren würde oder was ich denke, wäre für dich eine wichtige Arbeit. Was passiert 5 Minuten vorher? Ich kann mir, vielleicht liege ich falsch, das kann sein. Aber meine Fantasie ist, du stürzt dort in diesen Sex rein oder in die Verführung rein. Ich kann mir vorstellen, dass du eine unglaublich gute Verführerin bist. Einfach einfach weil du das sowas von drauf hast, wie kriege ich, was ich will? Also wie kriege ich jetzt den dazu, dass der Sex mit mir macht? Das kann nur jemand, der wirklich unglaublich fähig ist, da sehr verführerisch zu sein. Das heißt, irgendwo dort stelle ich mir vor, dort hast du noch so eine Art Rüstung an, die jetzt da losprescht und verführt und also so etwas wie die Jeanne d'Arc, ich weiß nicht, ob die kennst aus der französischen Geschichte, die da erobert und macht und so. Und irgendwo vor dem Kondom, ich kann mir vorstellen, einfach als Idee, wo du weiterdenkst, in dem Moment, wo du merkst, der macht jetzt mit, ich glaube, irgendwo dort kippst du. Das ist meine Fantasie. Irgendwo dort, quasi Rüstung weg, verwundetes Kind. Scheiße, scheiße, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Mein Gefühl sagt mir, dort kippt irgendwas. Nicht erst beim Kondom, sondern wahrscheinlich in dem Moment, wo er einsteigt. Kannst du dir vorstellen, was ich meine?
Ja, ich kann mir vorstellen, was du meinst. Das ist so witzig, dass du das gesagt hast mit diesem meiner Körperhaltung. Ne? Mhm. Ich hab das Gefühl, dass ich das beim Sex manchmal auch so mache.
Ja.
Also so eine bewusste Körperhaltung und dass das halt vielleicht, wenn genau das, wie du das machst, dieses Loslösen und Loslassen, dass das, also wie du sagst, halt auch der Kipppunkt.
Also lass nicht los, sondern beweg, oder? Also ich glaube, das ist genau der Unterschied und das ist vielleicht interessant für dich. Erst komplette Anspannung und Eroberung, also so quasi Kampfmodus, der super gut ist, weil du willst ja der Welt zeigen, ich bin nicht mehr das verletzte Kind, ich kann mir holen, was ich will. Voll gut. An dem ist nichts auszusetzen. Auch wenn du denkst, es ist falsch. Ich finde es nicht falsch, weil du willst dir beweisen, ich kann das. Und ich glaube auch, du kannst das. Wirklich. Ich glaube aber auch, es gibt den Moment, wo du eben dann merkst, jetzt habe ich mir eigentlich erobert, eben das ist immer noch die Fantasie, die vielleicht falsch ist, aber meine Fantasie sagt mir, jetzt habe ich erobert, scheiße, was mache ich mit diesem Teil? Muss ich jetzt das auf einen Speer aufspießen und mir da ins Zimmer stellen oder muss ich jetzt das in meine Höhle schleppen oder ah, Mist? Und meine Vorstellung ist dort ist irgendwas nicht mehr gut und dann fällst du so quasi in eine Ohnmacht rein und lässt mit dir machen. Und mein Wunsch an dich oder meine Aufgabe an dich, guck mal, was passiert, wenn du erobert hast. Also der steigt jetzt drauf ein, egal wer es jetzt ist. Kriegst du es hin, in eine Bewegung zu kommen in dem Moment? Das kann sein, wie wir jetzt gemacht haben, die Schultern zu bewegen. Das kann aber auch sein, warte, ich muss mir ein Glas Wasser holen oder warte, ich muss Pipi machen gehen. Oder du springst auf und gehst dir ein anderes Kleidungsstück holen. Also es kann was ganz Großes und was ganz Kleines sein, aber bevor ihr wirklich anfängt, da bringst du Bewegung rein. Nicht Entspannung, nicht Anspannung, sondern Bewegung.
Mhm.
Kannst du nachvollziehen, was ich meine?
Ja, ich kann das nachvollziehen. Also musste gerade auch schon wieder an eine Sache denken, die so dazu passt, als so, also wo du meintest, so, da ist dann keine Bewegung mehr von meiner Seite drin und ich falle vielleicht in dieses verletzte Kind und lasse dann einfach mit mir machen.
Ja.
Das ist genau so, weil also die Situation, in der ich bin mit diesem Mann, der hat auch zu mir irgendwann mal gemeint, so, ey, es ist so krass, also du machst halt nicht so viel, also du lässt dann eher mit dir machen.
Ja, voilà, danke für den Beweis. Ja.
Ja, danke, dass er Teil dieses Reflexionsprozesses ist.
Weil ich glaube, und das ist halt das Schöne an unserer Arbeit, es ist sichtbar. Es ist nicht einfach in deinem Kopf, sondern wenn man will, kann man das sehen. Und ich glaube, du kannst es dann auch sehen mit der Zeit. Mit Jasmin habe ich eine sehr lange Körperübung gemacht, auf die ich immer wieder dazwischen zurückgekommen bin. Und zwar, ich habe sie versucht, im Oberkörper bewegt zu halten. Weil was mir aufgefallen ist, dass sie da in eine enorme Starre reinkommt und sich wie in einer Rüstung drinnen hält und so dann auch sehr oberflächlich beginnt, von ihren Geschichten zu erzählen. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, wie sie unterschwellig, oder ich meine gemerkt zu haben, wie sie unterschwellig sehr leidet
und sehr verletzt ist. Und ich hatte gehofft mit dieser Übung, dass sie viel besser ihre Emotionen und ihren Körper spüren kann und so viel besser Einfluss nehmen kann, wie viel sie erzählen will, wie tief sie erzählen will oder wie viel sie vielleicht dann auch besser verarbeiten kann. Und ich glaube, und ich versuche mal einen Bogen zu schließen, ich glaube halt tatsächlich, du stehst an einem Punkt unglaublich weit entwickelt. Du hast schon so viel über dich gelernt, du hast schon so viele Schritte gemacht und Sex ist aber etwas, wo du sagst, hey, das lasse ich nicht wie Drogen und wie Alkohol einfach sein. Also Abstinenz ist irgendwie doof, das will ich nicht. Ich will nicht Sexabstinenz haben, weil Sex auch etwas ist, das, wenn es gut kommt, sich auch gut anfühlt. Und da wäre ich ganz bei dir, dich da zu unterstützen im Sinn von, ja, lass dir das nicht nehmen. Aber ist immer falsch. Und du darfst lernen, noch länger zu gestalten, noch länger selbst zu gestalten. Und darum diese Übung oder diese Idee, die ich dir vorher gegeben habe, da würde ich dir mal empfehlen, weiterzugehen, weil je länger du merkst, du bleibst in der Bewegung, dann bleibst du auch weiter in deinen Entscheidungen. Du bleibst weiter mit dabei. Und ich fand das jetzt auch unsere Stunde mega schön, weil du hast dich eigentlich bis ganz kurz vor Schluss die ganze Zeit bewegt. Und was das Spannende ist, du hast dir so Sorgen gemacht, dass deine Emotionen dich komplett überwältigen. Es ist nicht passiert. Und ein Grund dafür ist genau auch die Dynamik. Weil du konntest dich spüren, du hast gemerkt, es kommt eine Welle von Tränen, ich habe es auch mal benannt, dann ging sie aber doch wieder irgendwie weg. Also das heißt, du bleibst auch dort viel mehr Herrin über deine Emotionen, du kannst viel besser steuern. Also das heißt, genau, nimm's mit, wenn du möchtest, in deine Therapie. Nimm's mit zu deiner Situationship, wenn du magst, und sag ihm, er darf dich ruhig auch mal darauf aufmerksam machen, wenn du geschehen lässt. Es ist mir lieber, du wirst immer mehr die das macht und kann. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt das einfach ganz weit in die Zukunft spinne, wenn du weiter in der Bewegung bleibst, dann bist du weiter in charge, also du bist weiter mit dabei und du wirst dann gar nicht mehr unbedingt in diese oder viel weniger in diesen Risikosex reinkommen, weil an dem Punkt, wo es dann um Verhütung ginge, dort wärst du schon viel präsenter. Also heißt, mach dir jetzt mal keine Vorwürfe für die Male, wo du es nicht hinkriegst, sondern guck einfach, dass du. Also einfach ist überhaupt nichts, das ist mega schwierig, weil wenn es einfach wäre, würden wir ja nicht reden, sondern guck, dass du immer wie früher in Bewegung kommst und immer wie früher in Bewegung bleibst und vielleicht sehen wir dann irgendwann mal an deinem Körper ein Tattoo zum Thema Bewegung, weil ich glaube, dort ist schlussendlich dann ein mögliches Geheimnis, dass du dabei bleibst und nicht in diese Ohnmacht reinfällst. Vielleicht.
Das wäre auf alle Fälle eine gute Erinnerung, die ich mir auf den Körper stechen lassen würde.
Hilft dir das soweit oder hast du noch ein Anliegen oder ja?
Nee, das hat mir sehr geholfen. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, weil ich tatsächlich schon länger darüber nachdenke, in meiner Gruppentherapie darüber zu sprechen, aber das bisher noch nicht angesprochen habe. Und das ein guter Schritt ist, das mal mitzunehmen nächste Woche.
Du hast ja schon wieder die nächste Gelegenheit vor dir. Also unglaublich, wie viel du für dich tust. Und ich glaube halt schon, wir haben es alle verdient, echt so diese Dämonen loszuwerden und freier und glücklicher zu werden. Also vielen Dank von meiner Seite. Ich bin einfach wahnsinnig berührt, wie fest du dich gezeigt hast und wie offen du gesprochen hast. Das ist echt nicht selbstverständlich, weil es ist fühlbar, wie ein unglaublich großer Schmerz da wiederholt du erlebt hast. Also danke viel, viel mal.
Ich danke dir. Es hat mir wirklich eine große Freude bereitet und sehr gerne.
Danke. Und ich empfehle dir, wenn du jetzt hier aufstehst, guck, dass du wirklich da erst noch, nachdem du Kopfhörer und alles abgezogen hast, lauf einmal um den Block.
im Minimum im Stechschritt oder im Jogging, so dass du echt außer Atem kommst, einfach um abzuschütteln, einfach um da wieder in einen arbeitsfähigen Modus zu kommen und der Welt wieder zu begegnen. Also wenn du kannst, rede jetzt auch nicht mit Leuten, die um dich herum sind, sondern hüpf irgendwo herum, renn irgendwo herum und nachher kannst du erzählen oder nachher kannst du reden.
Auf jeden Fall. Danke, Danja. Das ist auch ein guter Tipp. Das mache ich tatsächlich immer mal wieder, wenn meine Gefühle mich überrollen, ist tatsächlich so Bewegung und rausgehen und irgendwas zu tun.
Ja, also.
Genau, das Ding. Ja.
Alles
ja.
Vorhanden. Dann danke ich dir und ich übergebe dich hier wieder an und ich gehe selber kurz mal um den Block rennen und mich
super
wieder sortieren.
Okay, perfekt.
Tschüss.
Ciao.
Das Gespräch mit Jasmin war sehr bewegend und sehr berührend und ich war sehr beeindruckt, wie viel Jasmin schon gearbeitet hat und wahrscheinlich noch viel weiter arbeiten wird. Und danke euch fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!
Das war Release, produziert von Auf die Ohren. Redaktionelle Leitung Ann Groß, Schnitt und Sounddesign Milan Fei, Idee Marie Seltmann.